Ja, mein Name ist bekannt. Ich bin inzwischen noch 85 Jahre, habe mich erstmals für Politik interessiert mit 14 Jahren, das heißt etwa 1946, und war ungefähr 2 Jahre lang, bis von Mitte 46 bis Herbst 48 SPD-Fan. Meine politischen Leitbilder waren damals Kurt Schumacher und Ernst Reuter. Ich war damals entschiedener Kalter Krieger, Unterstützer der Frontstadtpolitik. Und das ging also bis September 46. Da war in Berlin eine große Hetzkundgebung von dem Reichstag. Da habe ich zusammen mit Falken, haben wir noch die Ostpolizei mit Steinen beschmissen. Und dann in dem darauffolgenden Dreivierteljahr hat sich mein politisches Weltbild um 180 Grad gedreht. Wie das im Einzelnen bewirkt hat, ist mir zum Teil selber noch ein Rätsel. Jedenfalls bin ich dann im Juli 1949, das heißt also ein Dreivierteljahr nach dem Steineschmeißen, auf die Vorläufer der Volkspolizei Mitglied der FDJ geworden, weil ich sie für eine kommunistische Jugendorganisation hielt. Als sich das dann herausstellte, dass das doch nicht so war, was durchaus positiv war, bin ich dann im September 1949 in die SED eingetreten und bin also dann auf diesem Wege den üblichen Weg gegangen, bin nie wieder in Versuchung gekommen, in der SPD-Politik irgendetwas Schönes zu finden, aus dem einfachen Grunde, weil ich die schon sozusagen im Jugendalter hinreichend genossen hatte und gesehen habe, dass das ein Irrweg ist. Ich war ursprünglich Pädagogikstudent, Lehrerstudent, habe meine Lehrerausbildung 1951 abgeschlossen, habe dann 2 Jahre als Dozent an einem Institut für Lehrerbildung gearbeitet und bin dann durch glückliche Zufälle 1953 Mitarbeiter des späteren Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED gewesen, dass ich also bis zur Auflösung dann und bis ich in Rente gegangen bin, dann gearbeitet habe und mich mehr oder weniger intensiv beschäftigt habe mit der Geschichte der Arbeiterbewegung in der Zeit etwa vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges und mit der Geschichte der KPD, der Geschichte der KI und so weiter. Ich habe einerseits auch zu spät gemerkt, was es mit dem Stalinismus auf sich hatte, war dann entsetzt, als ich dann das Ergebnis im Jahre 1980 gesehen habe, bin dann aber eben konsequent den Weg weitergegangen, entschied marxistische Positionen anzustreben, nicht in alte Irrwege, weder reformistischer, sozialdemokratischer Art, ja, noch stalinistischer oder anderer trotzkistischer Art zu gehen, sondern eben eine konsequente Politik im Sinne Lenins zu verfolgen und bin deshalb auch, obwohl ich einige Jahre also sehr aktiv in der PDS tätig war, schon 1992 sozusagen aus, 1995 aus politischem Abscheu vor Gregor Gysi und ähnlichen Leuten aus der PDS ausgetreten und habe seitdem, also seit Anfang der 90er Jahre schon aktiv und bis heute in der kommunistischen Plattform gearbeitet und vertrete heute die Meinung, dass es ganz entscheidend ist bei der Situation, wie wir sie in Deutschland haben, dass revolutionäre Marxisten, ja, im Sinne also von Marx, Engels und Lenin zusammenwirken, im Dialog arbeiten, aus dem einfachen Grunde, weil von allen sich in irgendeiner Weise zum Marxismus bekennenden politischen Kräften in Deutschland keine einzige für sich allein die Aufgaben erfüllen kann, die Lenin also für eine kommunistische Partei in einem kapitalistischen Lande fixiert hat, was nach wie vor gültig ist. Nur muss, ist das eben das Problem, dass wir in dieser Situation in Deutschland hier eben neue Wege gehen müssen, was die Fragen des Dialogs, bestimmte Aktionseinheiten und so weiter betrifft. Ich habe mich in dieser Richtung auch sehr deutlich vor einiger Zeit in den marxistischen Blättern mit einem Aufsatz zu Fragen der Leninischen Partei des neuen Typus geäußert, wo man das nachlesen kann, welche Position ich da beziehe. Entschuldigt meine weitschweifigen Ausführungen, sie sind auch zum Teil also beim Alter schuld.
Gut, danke. Dann gebe ich an Peter.
Ja, dann möchte ich mich, ich bin ja auch jünger, ich fasse mich kürzer. ich komme ursprünglich auch vom Steine schmeißen, das heißt, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Autonombewegung, bin dann mehr oder weniger in den 90ern politisch abgetaucht, ich nenne das immer die postkonterrevolutionäre Depression, und bin dann irgendwann, ja eigentlich nach 2010, in der Partei Die Linke wieder aufgetaucht, aber mit dem Selbstverständnis als Kommunist und bin deswegen auch in der kommunistischen Plattform. Ich sitze hier aber für die Göttinger Linke, zu dem wollte ich noch was sagen. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, es ist ein kommunales Bündnis aus DKP, Partei Die Linke, einer antifaschistischen Vorortinitiative und Einzelpersonen, die die kommunalpolitische Arbeit zusammen machen, die sie zusammen besprechen, die sie organisieren innerhalb eines kommunalpolitischen Arbeitskreises und Ähnliches. Also das ist, solche Bündnisse hat es früher mehr gegeben. Sie werden in aller Regel ausgerechnet von meiner Partei zerschossen. Man steht mit solchen Bündnissen immer ein bisschen unter Feuer. Wir sind das letzte Bündnis in Niedersachsen, haben eine Vereinsstruktur, und wollen uns nicht zerschießen lassen. Also, aber ich meine, es gibt immer innerhalb der Partei Die Linke Leute, die es versuchen oder sagen, nee, wir wollen hier lieber als Partei antreten und die blöden DKPler, das sind alle Stalinisten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja, hier geistert so ein Doktortitel in der Ankündigung rum. Ich bin nicht Fachmann für das, was ich hier sage. Also den Doktortitel habe ich ganz woanders gemacht. Das ist, ich bin niederdeutscher Philologe, also ich bin nicht Fachmann für das, was ich hier nachher sage. Seht mir das also nach. So, das war's eigentlich.
Gut. Jürgen.
Ja. Mein Name ist Jürgen Leutsch, bin Mitglied der DKP, bin im Vorstand der Max-Engels-Stiftung und bin im Herausgeberkreis der von Hans-Heinz Wolf mitgegründeten Zeitschrift Theorie und Praxis. Ich lebe in Krefeld, bin selbstständig als IT-Berater tätig. Und also keine Parallele gibt es, weil meine erste Partei, in der ich Mitglied war, war die gleiche wie auch bei Heinz Karl. Ich war in SPD. Allerdings war ich auch damals nicht von der SPD begeistert, das kann ich mal einräumen. Sondern das war das Abfallprodukt dessen, dass ich eigentlich in einer Hochschule tätig wurde und da im SHB, also im marxistisch orientierten, aber auf die SPD orientierenden Studierendenverband tätig war. Und als dann Ende 89 auch der SHB irgendwo so das Licht ausmachen musste, zu meinem Bedauern, aber war nicht mehr zu halten, bin ich dann gleich auch, weiß ich nicht, noch später oder so, mein SPD-Mitgliedsbuch zurückgegeben. Auch wenn der ehrliche Grund natürlich war, weil ich das ohne SAB nicht mehr machen wollte, habe ich mir dann wenigstens den Spaß gegönnt, das zu begründen, vorgeschoben mit der Anerkennung der, ich glaube, SDP hieß die sozialdemokratische Gründung in der DDR durch die SPD als ihr Partnerprogramm, so nach dem Motto, offensichtlich habt ihr überhaupt nichts gelernt, also tschüss. Das war aber wie gesagt ein vorgeschobener etwas. Ich wollte noch mal hinterher treten. Bin seit einigen Jahren halt in der DKP tätig, war Leiter der Kalibnisch-Schule in Leverkusen und war auch eine Zeit lang Leiter der Antifa-Kommission beim PV der DKP.
Gut, danke. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich an.
Im Stehen kann man besser tügeln. Die Geschichte zeigte, entstanden faschistische Strukturen des bürgerlichen Staates in ausgereifter Form faschistische Diktaturen zwischen den beiden Weltkriegen. Und zwar in Auseinandersetzung mit den Ergebnissen des Ersten Weltkriegs und im Zuge der Vorbereitung des Zweiten zur Korrektur dieser Ergebnisse. In beiden europäischen Großmächten, in denen die Entwicklung des bürgerlichen Staates in eine faschistische Herrschaftsform mündete, ergab sich dies aus Gründen sowohl ihrer inneren Entwicklung als auch ihres internationalen Agierens. Für das imperialistische Deutschland hatte die auf politische und ökonomische Machterweiterung gerichtete Aggression zum Gegenteil jeder Ergebnis geführt und die Macht der herrschenden Klasse ernsthaft erschüttert. Eine erfolgreiche Revanche setzte Anstrengungen und Massenbelastungen voraus, denen ein bürgerlich-parlamentarisches Regime nicht gewachsen war. Auch für den italienischen Imperialismus standen Erwartungen und Resultate seiner Kriegsteilnahme in keinem Verhältnis und das sich aus ihr ergebenden inneren Konflikte verschärften sich. In meinen weiteren Darlegungen beschränke ich mich schon aus Zeitgründen auf die Entwicklung in Deutschland. Die Entwicklung des Interesses an der Etablierung eines faschistischen bürgerlichen Regimes, das Überlegen entsprechender Konzepte, deren strukturelle Umsetzung im Staatsleben, das Finden geeigneter Partei- und massenpolitischer Organisationsstrukturen und die Herstellung entsprechender politischer Kombinationen durchliefen bis zur Realisierung einer faschistischen Diktatur 1933 im Grunde drei Phasen, 1918-19 bis 1923, 1923-24 bis 1928-29 und 1929 bis Januar 1933. Bestimmt und geprägt waren sie durch die Entwicklung und Veränderung des Kräfteverhältnisses der Klassen. Zur ersten Phase. Die Novemberrevolution hatte die Parlamentarische Republik und einige soziale Zugeständnisse an die Arbeiterbewegung erzwungen. Darauf folgende Vorstöße der bürgerlich-junkerlichen Reaktion zu deren Rücknahme, wie der Kapp-Putsch, scheiterten. Aber das kapitalistische Eigentum wurde nicht angetastet. Der Staatsapparat, insbesondere Militär, Polizei und Justiz, blieben fast unverändert. Die sich rasch entwickelnden Medien befanden sich fast ausschließlich in den Händen des Kapitals. Zu politisch-ideologischen Institutionen der Bourgeoisie und des Junkertums, die sowohl der Propaganda als auch der Strategiebildung dienten, wie dem Alldeutschen Verband, kamen weitere wie die antibolschewistische Liga. Unter einer Vielzahl konkurrierender ultrareaktionärer Organisation, es war das reinste Chaos, war zum Beispiel, wie gesagt, das ist nur eines von sehr, sehr vielen Beispielen, in München vom dortigen Reichswehrkommando gesteuert, die Deutsche Arbeiterpartei, seit 1920 zunehmend politisch dominiert, seit Juli 1920 auch offiziell geführt, vom Ex-Gefreiten Adolf Hitler, die sich seit Februar 1920 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, abgekürzt NSDAP, nannte. Gewichtiger als alle diese kleinen Organisationen war der am 13. November 1918 in Magdeburg vom Spirituosenfabrikanten und Hauptmann der Reserve Franz Selte gegründete Stahlhelm und der Frontsoldaten, der in der zweiten Hälfte der 20er Jahre etwa 500.000 Mann erfasste. Ihnen allen gemeinsam waren, und das ergab sich aus der konkreten Situation des imperialistischen Deutschlands seit 1918, Chauvinismus und Revanchismus. Die Bedeutung dieser Erscheinungen für die Konsolidierung und Profilierung der bürgerlich-junkerlichen Reaktion bestand darin, dass ihre politisch-theoretische Debatte, ihre Vernetzung und damit auch ihr Handlungsdrang befördert, ihr Kaderbestand und politischer Einfluss vermehrt wurden. Die Errichtung der faschistischen Diktatur in Italien im November 1922 motivierte sie erheblich. Von 1918-19 an, das ist ganz wichtig, war das Interesse von Wirtschaftskreisen an solchen faschistoiden Kernen und eine entsprechende Einflussnahme auf sie gegeben. Das Scheitern von ihnen angezettelter Putsche, zum Beispiel in Küstrin am 1. Oktober 1923, in München der Hitlerputsch am 8. November 1921, darf nicht über ihre Gefährlichkeit hinwegtäuschen. Von großem Gewicht für die weitere Entwicklung der Weimarer Republik nach rechts waren zwei Handlungsstränge der Regierung, die sich formell auf Bestimmungen der Weimarer Verfassung stützten. Zum einen die Befugnisse des Reichspräsidenten, gemäß Artikel 48 gegen Landesregierung vorzugehen, die sogenannte Reichsexekution, auch unter Einsatz bewaffneter Gewalt, wenn der Reichspräsident das für richtig hielt. Zum anderen die Möglichkeit, aufgrund eines Ermächtigungsgesetzes des Reichstages oder des Artikels 48 sogenannte Notverordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen, das heißt ohne Parlament zu regieren. Mit ersterer Methode liquidierte Reichspräsident Ebert, SPD, Ende Oktober 1923 die verfassungsmäßig gebildete sozialdemokratisch-kommunistische Koalitionsregierung in Sachsen. Gestützt auf das Ermächtigungsgesetz vom 8. Dezember 1923 wurde mit 63 Notverordnungen die Lasten der Überwindung der Inflation auf die Massen abgewälzt. Hier wurde bereits Ende 1923 sozusagen eine Generalprobe ja, für einen legalen Übergang zu einer offenen reaktionären Diktatur probiert. Die 1924 einsetzende und 1927-28 ihren Höhepunkt erreichende Wirtschaftskonjunktur bewirkte eine große Stärkung des deutschen Monopolkapitals und bewirkte mit dieser Stärkung, dass die deutsche imperialistische Bourgeoisie, die parlamentarische Demokratie, zunehmend als Hemmnis der Profitmaximierung und einer erneuten imperialistischen Expansion empfand. Bereits im November, Dezember 1927 forderten die Unternehmerverbände von der Regierung wörtlich den Kampf mit der Masse und mit dem Reichstage aufzunehmen, legislative und administrative Veränderungen vollziehen, die wörtlich eine sehr einschneidende Verfassungsänderung bedeuten würden. Im September und Dezember 1929 forderte der Reichsverband der deutschen Industrie einschneidende sozialreaktionäre Maßnahmen und erklärte offen, dass dies unter einem parlamentarischen System nicht durchführbar sei und deshalb auf die Ausschaltung des Reichstags Kurs genommen werden sollte. Es wurde die Forderung nach wörtlich einer festen und beständigen Regierung, die durchzugreifen ernsthaft gewillt ist, und nach einem Ermächtigungsgesetz erhoben. Diesen Intentionen des Großkapitals entsprachen Bestrebungen des Militärs. Bereits in der Regierungskrise Ende 1926 war aus dem Reichswehrministerium dem Reichspräsidenten empfohlen worden, eine entschieden rechtsorientierte Regierung zu berufen, was auch geschah. Und für den Fall, dass eine solche nicht zustande käme, die Einsetzung eines Präsidialkabinetts gemäß Artikel 48, Ende 1926. Seit dem Frühjahr 1929 durch Kreise des Finanzkapitals und der Reichsbeführung vorbereitet, wurde im März 1930 die Regierung der Großen Koalition gesprengt und die SPD von ihren bürgerlichen Koalitionspartnern aus der Regierung verdrängt. Nun setzte Reichspräsident von Hindenburg ein Präsidialkabinett unter dem Zentrumspolitiker Brünig ein, das zunehmend und bald überwiegend mit präsidialen Notverordnungen statt parlamentarischer Gesetze regierte. Der einfache Gegenüberstellung 1930 94 Reichstagssitzung, 1932 nur noch 13. 1930 98 Gesetze angenommen, 1932 nur noch 5 vom Reichstag. 1930 5 Notverordnungen, 1932 66 Notverordnungen. Das heißt, ein eindeutiger Abbau des parlamentarischen Regimes. Damit wurde der erste grundlegende Schritt auf dem Wege in die faschistische Diktatur getan. Das parlamentarische Regierungssystem wurde schrittweise abgebaut, die demokratischen Rechte und Freiheiten rigoros eingeschränkt. Der Polizeiapparat schützte die Nazis und ähnliche Kräfte. Gegen Kommunisten und andere Linke ging er mit oftmals mutigem Terror vor. Nicht nur Kommunisten, auch Pazifisten, Freidenker, aufrechte bürgerliche Demokraten wie Karl von Ossietzky unterlagen einer rigiden politischen Verfolgung. Jetzt gewann die Reichswehrführung maßgeblichen Einfluss auf die Innen- und Außenpolitik. Gefördert und noch gefährlicher wurde dieser Prozess durch eine von dieser Rechtsentwicklung, wie gesagt, seit 1927 sich vollziehenden, ausgelöste und vorangetriebene Umschichtung im bürgerlichen Parteiensystem und seiner Wählerbasis. Begünstigt durch die sich seit 1929-30 entfaltende Weltwirtschaftskrise mit ihren sozialen und mentalen Auswirkungen gelang es der 1928 noch marginalen, ja sogar rückläufigen Nazi-Partei bei der Reichstagswahl im September 1930 auf Kosten der anderen bürgerlichen Parteien, zweitstärkste Partei nach der SPD und wählerstärkste bürgerliche Partei zu werden. Während die anderen bürgerlichen Parteien erhebliche Einbußen erlitten oder in die Bedeutungslosigkeit versanken. Ihr Wahlerfolg zeigte, dass sie es besser als ihre auch bereits durch Regierungstätigkeit kompromittierten bürgerlichen Konkurrenten verstand, breite Massen durch nationalistische Hetze und soziale Demagogie für eine extreme reaktionäre Politik zu mobilisieren und von den anderen bürgerlichen Parteien enttäuschte Wähler aufzufangen. Man muss das sehen, die Nazi-Partei ist ja nicht auf Kosten der Arbeiterparteien gewachsen, obwohl also die SPD erheblich verloren hat, aber eben an die KPD. Haben beide Arbeiterparteien zusammen von 1928 bis 1932 noch fast 1 Million Wähler gewonnen. Das heißt, die Nazi-Wähler kamen mit ganz wenigen Ausnahmen aus dem bisherigen Nicht-Wähler-Reservoir oder vor allen Dingen ja aus dem Reservoir der anderen bürgerlichen Parteien. Das muss man immer sehen. Reiß am 6. Oktober 1930, also 3 Wochen nach der Wahl, traf Brüning sich insgeheim mit Hitler und bot ihm eine enge Zusammenarbeit einschließlich Regierungskoalitionen an. In der Folgezeit betrieb er, immer bestärkt durch die Reichswehrführer, die baldmöglichste Einbeziehung der Nazis in die Regierung. Noch engere Kontakte zu den Nazis hatte General von Schleicher vom Reichswehrministerium. Sehr treffend charakterisierte die KPD diese ganze Entwicklung als einen Prozess der Faschisierung, des allmählichen, schrittweisen Übergangs zur faschistischen Diktatur. Sie hatte schon im Frühjahr 1929 eine sich abzeichnende faschistische Gefahr signalisiert und deren Triebkräfte analysiert. Bereits auf ihrem 12. Parteitag im Juni 1929 die besondere Gefährlichkeit der faschistischen Nazi-Partei herausgearbeitet, lange bevor der Übergang zur Präsidialdiktatur vollzogen wurde und die Nazis ihren aufsehenerregenden Wahlerfolg vom September 1930 erzielten. Deshalb vermochte sie auch schon Anfang Juni 1930 die wichtigste Besonderheit dieses Faschisierungsprozesses zu bestimmen, dass er wörtlich sowohl durch die faschistischen Kampforganisationen, damit waren also die Nazis und der bereits erwähnte Stahlhelm, genannt, als auch durch den bürgerlichen Staatsapparat. Das ist ganz entscheidend. Die Wiederwahl Hindenburgs im April 1932 bedeutete eine weitere Stärkung der Präsidialdiktatur. Am 20. Juli 1932 wurde durch die Reichswehr militärisch abgesichert, die SPD-geführte Regierung Preußens von Hindenburg abgesetzt und damit das 3/5 Deutschlands umfassende Land mit dem größten Staats- und insbesondere Polizeiapparat in die unmittelbare Verfügungsgewalt der Präsidialregierung gebracht. Die folgende Reichstagswahl am 31. Juli brachte der Nazi-Partei mit 37,4% der Wählerstimmen ihren größten Wahlsieg. Aber er hatte keine Konzentration der faschistischen Kräfte zur Folge. Die erneute Wahl am 6. November hingegen brachte den Nazis eine schwere, existenzgefährdende Niederlage. Ihre eklatante Niederlage alarmierte vor allem die Kreise des Großkapitals, des Jugendtums und des Militärs, die am entschiedensten nach einem offen diktatorischen Regime drängten und in der Nazi-Partei und ihrem Chef die optimale politische Variante erblickten. Mit ihnen verband sich mehr als mit jeder anderen politischen Kraft die Erwartung auf eine rücksichtslose, vor nicht zurückschreckende Durchsetzung ihrer Profit- und Machtinteressen, der hemmungslosen terroristischen Bekämpfung aller Gegner dieser Interessen, verbunden mit einer weitgehenden, alle reaktionären Konkurrenten übertreffenden Fähigkeit, durch skrupelloseste und dreisteste Demagogie Massenirre zu führen, sie systematisch zu beeinflussen und längerfristig zu kontrollieren. Aus diesen Besonderheiten erklärt sich auch, dass die Nazis nach der ihre Förderung enttäuschenden Wahlniederlage nicht fallen gelassen, sondern gestützt wurden. Diese imperialistischen Interessen bewirkten, dass Hindenburg am 30. Januar 1933 die faschistisch-konservative Koalitionsregierung berief, besteht aus 3 Nazis, Hitler, Göring und Frick, und 8 preußischen und bayerischen Konservativen. Von einer nationalsozialistischen Machtergreifung oder gar Revolution konnte keine Rede sein. Hitler und sein Kabinett fanden sowohl ein von ihren Vorgängern seit 1930 entwickeltes und erprobtes System antidemokratischen und antiparlamentarischen Regierens, als auch einen auf die rücksichtslose Bekämpfung der Linken eingestellten und eingespielten Repressions- und Terrorapparat vor. Beides funktionierte reibungslos für die neue faschistisch-konservative Regierung. Selbst auf dem Kulminationspunkt des Faschisierungsprozesses erwiesen sich legale Institutionen der Staatsmacht wie das Reichspräsidentenamt und die Reichswehr als die entscheidenden Hebel der Faschisierung, die eigentlichen Geburtshelfer der faschistischen Diktatur. Ohne das Wirken der ihr vorausgehenden Regierungen, Brüning, Papen und Schleicher und deren Resultate, wäre die Hitler-Regierung unmöglich gewesen. Die erste einflussreiche gesellschaftliche Gruppe, zu der der neue Kanzler persönlichen Kontakt aufnahm, bereits am 3. Februar, war die Generalität der Reichswehr. Ein Kernsatz seiner Ausführungen dieser Zusammenkunft lautete: Entscheidend steht über allem die Wehrpolitik, da sicher ist, dass die letzten Konflikte durch Gewalt ausgetragen werden müssen. Von dieser Prämisse ausgehend machte er den Generalen klare Zusagen in 3 für sie entscheidenden Fragen. Erstens würde er alle ihre illegalen Aufrüstungsmaßnahmen und Pläne maximal unterstützen und gegen jegliche Störung absichern. Zweitens werde er, wie er schon im Oktober 1931 General von Schleicher versichert hatte, keinerlei Einmischung in ihre Kompetenzen dulden, auch nicht seitens der Nazi-Partei und ihrer SA. Drittens wolle er in Deutschland nicht nur den Marxismus, damit meinte er die Arbeiterbewegung, sondern auch alle antimilitaristischen und pazifistischen Tendenzen ausrotten. Wie sehr sich Hitlers Förderer aus dem Großkapital der Bedeutung der neuen Regierung für die Durchsetzung ihrer Interessen bewusst und wie sehr sie um deren Stabilisierung bemüht waren, zeigt ein von Göring und Hjalmar Schacht organisiertes geheimes Treffen Hitlers und Görings am 20. Februar mit 25 Großindustriellen und Bankiers. Ein Ergebnis des Treffens war, dass die beteiligten Konzerne und Banken 3 Millionen Mark für den Wahlfonds der Nazis spendeten. Am 30. Mai konstituierte sich unter dem Vorsitz Krupps ein vom Reichsverband der deutschen Industrie und von der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände getragenes Kuratorium für eine bis 1945 tätige Adolf Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft. Hitler ließ nicht den geringsten Zweifel daran, dass er mit aller Konsequenz die Interessen des Großkapitals wahrnehmen würde. In seiner Reichstagsrede zum Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 betonte er wörtlich: Grundsätzlich wird die Regierung die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen des deutschen Volkes nicht über den Umweg einer staatlich zu organisierenden Wirtschaftsbürokratie betreiben, sondern durch stärkste Förderung der privaten Initiative und der Anerkennung des Privateigentums. In diesem Sinne untersagte die Führung der Nazi-Partei bereits am 7. April 1933 allen faschistischen Organisationen strikt jeder Einmischung in die Wirtschaft. Am 15. Juli berief Hitler einen aus 17 führenden Monopolkapitalisten bestehenden Generalrat der deutschen Wirtschaft. Die Hitler-Regierung erfüllte einen Wunschtraum des Finanzkapitals, indem sie schon im Mai 1933 die Gewerkschaften zerschlug. Das sogenannte Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 erklärte die Unternehmer zu Betriebsführern, denen die Arbeiter und Angestellten sich als Gefolgschaft unterzuordnen hatten. Die Löhne wurden auf dem Stand von 1932 eingefroren, dem ein Weltrekord an Lohnkürzung, so der amerikanische Wirtschaftsjournalist Knickerbocker, durch die Regierung Brüning und Papen vorausgegangen war. Das war der größte Lohnraub der deutschen Geschichte. Gemäß dem Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus der deutschen Wirtschaft von 1934 wurden die Unternehmerverbände in Organisationen umgewandelt, der alle Unternehmen des betreffenden Wirtschaftszweiges obligatorisch angehörten. Ihre Leitungen hatten die Rechte und Vollmachten staatlicher Exekutivorgane. Dieses System realisierte die Zusage Hitlers, wörtlich, dass die Wirtschaft sich selbst lenken sollte. Die Führungspositionen in den Reichsgruppen und ihren Untergliederungen besetzten Vertreter der größten Konzerne und Banken, die dort rücksichtslos die Interessen ihrer Monopole gegenüber den anderen Unternehmen durchsetzten. Niemals vor 1933 oder nach 1945 hat das Großkapital in solchem Umfang und so unmittelbar Staatsgewalt ausgeübt wie in der Nazizeit. Die Nazi-Partei und ihre Nebenorganisationen wurden faktisch zu Hilfsorganen für die Erfassung, Kontrolle und systematische Beeinflussung von Massen. Alle relevanten politischen und administrativen Entscheidungen fielen auf staatlicher Ebene. Unter maßgeblichen Einfluss vom Großkapital dominierter Gremien und Institutionen. Als Regierungspartei entsprechend seiner gesellschaftlichen, seiner Klassenfunktion erlangte der Nazifaschismus seine ausgereifte, endgültige Gestalt. Wie die Geschichte zeigte, erwies sich das monopolisierte Kapital in seiner gesellschaftlichen Verpflichtung mit politischen, militärischen, bürokratischen Eliten als der bestimmende politische Faktor. Es war auch entscheidend für Formen und Tempo der Entwicklung zur faschistischen Diktatur und prägte diese. Die faschistische Diktatur diente seinen Interessen. Die faschistische Nazi-Partei spielte eine gewichtigere Rolle als andere reaktionäre Parteien, da sie erfolgreich imperialistische Politik durch soziale Demagogie verschleierte, was auch ihre nationalistische Hetze wirkungsvoller gestaltete und bis 1933 oft erfolgreich als Scheinopposition agierte. Hervorzuheben ist die große, unverzichtbare Rolle des bürgerlichen Staatsapparates und des Militärs, auch der bürgerlichen Medien bei der Formierung faschistischer Kräfte und vor allem beim Vorantreiben des Faschisierungsprozesses bis zu seiner Vollendung. Gerade im Zusammenhang mit dem realen Wirken des Staatsapparates spielten Illusionen über die bürgerliche parlamentarische Demokratie eine unheilvolle Rolle. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Ja, dann. Okay, dann machen wir Fragen weiter. Dann am Ende.
Am Ende würde ich, also ist ich wahrscheinlich würde sagen, weil sonst.
Ja. Braucht das Kapital den Faschismus an der Macht? Und können Faschisten gegen Kapitalinteressen handeln und sein? So ist die Frage gewesen. Und da ich mich darum oft Missverständnisse habe und mit manchen auch länger in den Klotten kriege, einer sitzt hier, beantworte ich die Frage zunächst mal mit einem entschiedenen Jein und werde anfangen auszuführen. Ich hole ein bisschen weit aus, nämlich zunächst bei dem Wesen von Klassenkämpfen. Ich zitiere mal eine Stelle aus dem Kommunistischen Manifest, die alle kennen werden. Nee, ich brauche wahrscheinlich mal irgendwann eine bessere Lösung, was das Lesen angeht. Also, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte, standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Worauf es mir hier ankommt, ist die Stelle, einen ununterbrochenen und offenen, versteckten, aber einen ununterbrochenen Kampf. Das heißt, Klassenkämpfe sind in Klassengesellschaften immer. Mögen sie nun offen sein oder verdeckt sein, bewusst oder unbewusst. Geschichte ist wesentlich das Ergebnis von Klassenkämpfen mit gelegentlich für beide Seiten ungeplanten Ergebnissen. Wir vergessen das manchmal, habe ich den Eindruck. Ab 1990 haben wir, also ich sage das ja auch nur, ich habe selbst sehr stark gemerkt, den Eindruck, dass die anderen handeln und mit uns machen können, was sie wollen. Das stimmt nicht. Komplementär gibt's, wenn ich mir so strategische Überlegungen angucke in der kommunistischen Bewegung, oft so die Vorstellung, als hätten wir ein freies Handlungsfeld, in der wir unsere Kräfte einfach so aufbauen könnten, egal ob wir das nun etappenmäßig tun oder in einem direkten Angriff, ohne dass die andere Seite irgendwie handeln würde. Das stimmt auch nicht. Also tatsächlich handelt die Bourgeoisie unter Umständen, die sie selbst erzeugt, aber nicht beherrschen kann und in ihrer Entwicklung nicht restlos bestimmen kann. Umgekehrt greifen wir da immer ein, ob uns das nur bewusst ist oder nicht. Das heißt, wir spielen nicht mit der Bourgeoisie nicht, wer fürchtet sich vom schwarzen Mann, wo es nur gewöhnliche Konfrontationen gibt, in denen sich was entscheidet, sondern wir sind immer mit ihr im Geplänkel, ob wir das wussten oder nicht. Das hat also tatsächlich mehr Ähnlichkeit mit, ja, vielleicht mit Fußball als mit, wer fürchtet sich vom schwarzen Mann. Zu Klassengesellschaften gehört auch, dass die Ausbeuterklassen notwendig personell schwächer sind als die Klassen der Ausgebeuteten. Daher müssen sie ihre Herrschaft irgendwie absichern. Das ist einfach im Feudalismus, das ist im Prinzip meine Lieblingsausbeutergesellschaft, weil man die so schön verstehen kann. Das ist, wir beherrschen euch, wir kämpfen für euch, dafür ernährt ihr uns. Das sind getrennte Aufgaben, die sind qua Geburt geklärt. Man ist qua Geburt Bauer oder Adeliger. Und das ist ein vereinfachtes Modell, sonst hätte das ja auch ewig gehalten. Aber es ist eben schön einfach zu verstehen. Sehr viel schwerer finde ich das unter der Vorstellung eines bürgerlichen Gleichheitspostulats, das universalistisch ist, für alle gilt, aber tatsächlich im Kapitalismus ja nicht für alle gilt. Es gilt nominell für alle, aber es muss ja, also entweder wird es entweder verdeckt als Sozialpartnerschaft oder es wird verdeckt und gleichzeitig auch noch limitiert, denn wären wir bei Volksgemeinschaft. Das ist also ein Unterschied, den wir nicht vergessen sollten. Die Sozialpartnerschaft funktioniert ohne das, was aus dieser Gemeinschaft abgespalten wird. Volksgemeinschaften funktionieren so, dass wir sagen, wir limitieren das nochmal, die Ausländer gehören nicht dazu, die Juden gehören nicht dazu und so weiter. Das heißt also, das, was Sozialpartnerschaft macht, wird nochmal eingeschränkt durch eine sekundäre Limitierung. Daher haben wir insbesondere in der Phase des Imperialismus, Lenins Definition parasitärer und faulender Kapitalismus, Herrschaft einer äußerst kleinen Monopolbourgeoisie. In dem Fall braucht die herrschende Klasse gesellschaftliche Reserven als soziale Hauptstütze ihrer Herrschaft. Die Monopolbourgeoisie selbst ist personell viel zu klein. Dies sind eigentlich nur zwei, die dafür in Frage kommen. Zwei Hauptstützen, die je nach Lage alternativ gewählt werden können. Beide gehen nicht gleichzeitig. Eine Hauptstütze ist die Arbeiteraristokratie mit ihrer politischen Vertretung der Sozialdemokratie. Die andere wäre ein Teil des Kleinbürgertums, zuzüglich lumpenproletarischer Elemente mit der politischen Vertretung faschistischer Organisationen. Ich fange mit der Arbeiteraristokratie an. Die Arbeiteraristokratie ist eigentlich der Königsweg, bei Lenin eigentlich als der Regelfall schon dargestellt, als im Stadium des Imperialismus, als der Regelfall bürgerlicher Herrschaft. Er hat gegenüber dem kleinbürgerlichen, der kleinbürgerlichen Hauptstütze den Vorteil, dass man direkt den Fuß in der Tür der hauptsächlich ausgebeuteten Klassen hat. Ich habe hier ein schönes Zitat. Mal gucken. Lenin sagt es im Vorwort zur französischen deutschen Ausgabe des Imperialismus. Denn sie ist sind die wirklichen Agenten der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung. Arbeiterkommis der Kapitalistenklasse, Labour Lieutenants of the Capitalist Class, wirkliche Schrittmacher des Reformismus und Chauvinismus. Sehr handhabbar ist es für die Monopolbourgeoisie auch, dass es eine relativ einheitliche Interessenlage gibt. Deshalb ist die Arbeiteraristokratie relativ einfach schmierbar. Standardmäßig ist die Arbeiteraristokratie die Hauptstütze unter folgenden Klassen, Kampfbedingungen in akut revolutionären Verhältnissen. Ich glaube, wir sind uns einig, die haben wir im Augenblick nicht. Da hat die Arbeiteraristokratie und die Sozialdemokratie die Spaltungsfunktion. Das haben wir 1918 folgende gesehen, als die Revolution im Prinzip dann abgewürgt wurde mit Tätiger, mithilfe der sozialdemokratischen Organisationen. Dann hat sie eine Bedeutung als Hauptstütze in ruhigen Zeiten relativ stabiler kapitalistischer Entwicklung. Das wären die mittleren Jahre der Weimarer Republik. Das wäre die Nachkriegs-BRD. Daraus folgt in meiner Partei häufig dann der falsche Umkehrschluss, wenn man nur gute sozialdemokratische Politik macht, dann hat man auch wieder stabile kapitalistische Verhältnisse. Also das begegnet mir immer wieder insbesondere bei den ehemaligen Sozialdemokraten der Linkspartei. Man müsste einfach nur mal wieder so machen wie bei Willy Brandt oder Helmut Schmidt, dann ist auch alles wieder besser. Und dazu habe ich explizit in der Literatur nichts gefunden, was es auch nicht heißt, man kann die Arbeiteraristokratie bzw. ihre Organisation auch benutzen, um in sich abzeichnenden krisenhaften Zeiten der Arbeiterklasse Schweinereien zu bieten und sie gegen Schweinereien durchdrücken zu wollen. Das haben wir bei Schröder sehr schön gesehen. New Labour war auch so ein Ding. Damit kann man aber die Hauptstütze auch verschleißen. Das heißt, Teile der Arbeiter, also auch der Arbeiteraristokratie selber gehen nicht mehr mit und es werden Effekte erzeugt, die von der Monopolbourgeoisie nicht gewollt worden sind. Ich sag mal, man kann über meine Partei eine Menge Schlechtes sagen. Ich mache das auch sehr gerne. Aber die Vereinigte Linkspartei gäbe es nicht, wenn die Agenda 2010 der SPD nicht hätte versucht, durchdrücken zu wollen. Und was sich auch nur zum Teil gelungen ist, das darf man auch nicht vergessen. Das war die Voraussetzung dafür, dass sich die PDS zusammen mit WASG vereinigt hat. Wie gesagt, man kann eine Menge Schlechtes über die Partei sagen, aber ihre bloße Existenz ist auch ein Ergebnis von proletarischem Klassenhandeln gegen die Monopolbourgeoisie. Ob die Linke das nun weiß oder nicht, weiß ich nicht. Der Klassenfeind weiß es. Also die Versuche, die Partei einzukaufen, sind ja deswegen auch immer wieder da. Das ist ja nicht umsonst. Dialektischerweise ist mit dieser Schwächung der sozialdemokratischen Hauptstütze auch die Bedingung hergestellt, die der Monopolbourgeoisie die Wechsel der Hauptstütze nahelegt. Nämlich auf B, das reaktionäre Kleinbürgertum und die faschistische Vertretung. In verschiedener Hinsicht ist das die ungünstigere Wahl für die Monopolbourgeoisie. Also es gibt eine disparate Interessenlage zum Beispiel. Das ergibt sich einfach aus der selbst ist disparaten Interessenlage des Kleinbürgertums. Was ist die Interessenlage des Kleinbürgertums als Klasse? Kann man schwer sagen. Man kann oft schon nicht mal sagen, was ist die Interesse des Kleinbürgers. Beispiel, das immer gerne mal wieder kommt, von Brecht viel benutzt worden, ist die Frage der Mieten. Also ich habe so ein Beispiel dafür im Kopf gehabt. Der Uhrmachermeister, der ein Haus besitzt, das zu groß ist, um von ihm allein und seiner Familie bewohnt zu werden, vermietet den ersten Stock, hat aber seine Werkstatt auf der Straße gegenüber und die Werkstatt muss er mieten. Er ist also gleichzeitig Vermieter und Mieter. Das heißt, er müsste gleichzeitig für die Erhöhung und die Senkung von Mieten sein. Also die Wahllosigkeit der Programmatik von faschistischen Organisationen, die wir gestern ja schon mal hatten. Faschisten brauchen kein Programm. Das ist, glaube ich, sogar so gefallen worden. Hat natürlich was damit zu tun, dass man alles und jedes versprechen muss und kann und soll, wenn man diese Klasse zur Hauptschütze machen will. Nachteil, es ist eben auch nicht der Fuß in der Tür des hauptsächlichen Klassengegners. Folge von beidem ist eine stabile Organisationsstruktur von faschistischer Massenbewegung, muss externe Aufbauhilfe bekommen. Kleinbürgerliche Organisationen neigen zur Selbsterlegung. Wir haben das ja im Prinzip gestern im Referat von Jörg auch gehabt. Wir sehen, dass von Anfang an die Geheimdienste dabei sind. Das heißt also, in diesen faschistischen Organisationen, sie sind immer gehätschelt, sie sind immer unter Betreuung, sie haben immer Hilfe. Sie können auch immer mehr Hilfe kriegen, wenn ein Wechsel der Hauptschütze anliegt. Ein großer Vorteil der Hauptschütze des Kleinbürgertums ist, dass man die Unzufriedenheit funktionalisieren kann, indem man sie eigentlich zur Systemstabilisierung benutzt. Man muss dabei natürlich Versprechungen machen, die man nicht einhalten kann. Wir haben das gehabt, Programmbeliebigkeit faschistischer Organisationen. Aber man kann die Unzufriedenheit auffangen und kann einen möglichen potenziellen Weg zu einer Revolution abkürzen bzw. uns abschneiden, indem man die Unzufriedenheit sozusagen zur Systemstabilisierung benutzt. Selbstverständlich funktioniert das nur, wenn die Arbeiterbewegung selbst schwach ist. Ohne Frage ist sie im Augenblick. Das heißt, die eigentlich schlechtere faschistische Option wird gewählt, wenn die krisenhafte Entwicklung Lösungen erzwingt, die auf den Krieg hinauslaufen. Die Verschärfung der zwischenimperialistischen Widersprüche. Wir haben das Beispiel eben gehabt, die Revision der Ergebnisse des Ersten Weltkriegs. Mit der Arbeiteraristokratie als Hauptstütze würde das nicht funktionieren. Im Ersten Weltkrieg hat es in einem revolutionären Prozess geendet. Krieg ist mittlerweile so unbeliebt, dass ich sagen würde, in demokratischen Verhältnissen und auch Verhältnissen wie jetzt könnte man nicht einfach einen großen Krieg anfangen. Man müsste als Monopolbourgeoisie davor arbeiten. Mit dem Faschismus muss man als Hauptstütze muss man nur den Krieg gewinnen. Das ist krass. Das ist eine gefährliche Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Hätte man den Krieg gewonnen, hätte man ja alles richtig gemacht. Wenn man den Krieg aber anfängt, muss man ihn sowieso gewinnen. Das heißt also, eigentlich gibt es da wenig Hemmung oder wenig Abwälzen oder Abwägen. Wenn man eine sozialdemokratische Hauptstütze hat, kann das immer noch anders enden. Das heißt also, man muss sich gegen einen revolutionären Prozess sichern. Im Fall der Faschismus als Hauptschütze muss man nur den Krieg gewinnen. Nun kann man aber eine Option nur wählen, die man auch vorbereitet hat. Ich zitiere mal Dimitrov aus dem berühmten Referat auf dem 7. Weltkongress. Genossen, man darf sich den Machtantritt des Faschismus nicht so simpel und glatt vorstellen, als ob irgendein Komitee des Finanzkapitals den Beschluss fasst, an diesem und diesem Tage die faschistische Diktatur aufzurichten. In Wirklichkeit gelangt der Faschismus gewöhnlich zur Macht im gegenseitigen, zuweilen scharfen Kampf mit den alten bürgerlichen Parteien oder mit einem bestimmten Teil dieser Parteien, im Kampf sogar innerhalb des faschistischen Lagers selbst, der manchmal bis zu bewaffneten Zusammenstößen führt, wie wir das in Deutschland, Österreich und anderen Ländern gesehen haben. Alles das verringert indessen nicht die Bedeutung der Tatsache, dass vor der Errichtung der faschistischen Diktatur die bürgerlichen Regierungen in der Regel eine Reihe von Vorbereitungsetappen durchlaufen und eine Reihe reaktionärer Maßnahmen durchführen, die den Machtantritt des Faschismus unmittelbar fördern. Wer diese Vorbereitungsetappen nicht gegen die reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie und gegen den anwachsenden Faschismus kämpft, der ist nicht imstande, den Sieg des Faschismus zu verhindern. Er erleichtert ihn vielmehr. Das Beispiel der vorbereitenden Maßnahmen haben wir eben sehr schön gehört in dem Referat und die Prozesshaftigkeit, die eigentlich dahinter steckt, wenn eine faschistische Diktatur errichtet werden soll. Nun gibt es eine ganze Menge Indizien dafür, dass die Monopolbourgeoisie das im Augenblick macht, nämlich die Option vorbereiten. Ich habe mal eine Liste gemacht, die schwerlich vollständig ist. Und ich sage auch, die Liste ist Ende Februar gemacht. Ich bin erschreckt, wenn ich sie mir jetzt noch mal angucke. Also gerade jetzt auf der subjektiven Seite der aktiven Maßnahmen. A, Verschärfung der Repressionsmöglichkeiten. Einübung von Lagerhaltung, also die Ausreisezentren. Üben von Aufstandsbekämpfung in großen Städten. Schnellgasburg macht die Bundeswehr. G20 war der Übungsfall. Verdachtsjurist, Justiz mit präventiver Einschränkung von Grundrechten. Also die ganzen Gefährdergesetze. Kulturelles Selektions- und Assimilationsgesetz, also das Bayerische Staatsbürgerschaftsgesetz. Schutzhaft, Bayerisches Gefährdergesetz, also wieder Bayern, Ordnungszelle des Reiches. Die Gefolgschaftsvorstellung in der Arbeitsrechtsprechung, als wäre das ein Vertrauensverhältnis, was der Arbeiter zu seinem Ausbeuter hätte. Förderung massenhaftes der Denunziation, also im Zusammenhang mit G20 zum Beispiel der Öffentlichkeitsfahndung. Ich nenne sie die Staatsterrorschraube. Das Verdecken illegaler Maßnahmen durch die nächsten illegalen Maßnahmen. Das haben wir jetzt im Nachfeld von G20 noch eine Razzia, noch eine Razzia, noch eine Razzia, noch eine Razzia. Nun fehlt schon, ne? Also das Bayerische Psychiatriegesetz, das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, die stehen hier noch nicht drauf. Weiter die politische Entwicklung. Wir haben Etablierung und Förderung einer starken faschistoiden Partei. Wir können ja darüber reden, wie es sich verhält, nämlich mit Sammlungscharakter, die AfD. Wir haben das mediale sozialdemagogische Hochjatzen von Ressentiments in der sogenannten Flüchtlingskrise. Wir haben Etablierung eines faschistischen Massenmobs in Pegida. Wir haben auch, sage ich mal, regionale Traditionen des Regierens ohne relevante Arbeiteraristokratie, nämlich in der ehemaligen DDR, wo keine Arbeiteraristokratie mehr in dieser Form, nicht wieder erzeugt worden ist. Auf der objektiven Seite, die allgemeine Krise des Kapitalismus, das können wir immer anführen. Die Krise Deutsch-Europas, wir haben den Brexit, wir haben reaktionäre und tendenziell anti-europäische oder isolationistische Regierungen in Polen und Ungarn und wir haben den Verschleiß der Sozialdemokratie. Ich bin kein Umfrage-Junkie, was sagen jetzt die letzten Zahlen, aber 7, Monopolbourgeoisie hat ihre eigentliche starke Basis ziemlich abgelaufen. Also wenn es uns andersrum gelingt, ihnen dieses faschistische Spielchen kaputt zu machen, dann hätten wir eigentlich eine ganze Menge gewonnen und haben ihnen den Weg abgeschnitten, den sie uns eigentlich abschneiden wollen und das auch aus einer Schwäche raus. Dann ständen wir gar nicht so schlecht da, aber es muss uns auch gelingen und wir müssen diese Stoßrichtung haben und wir müssen alles richtig machen. Das ist nicht so einfach. Habe ich aus dem Grunde gesagt, das Kapital braucht eine soziale Stütze. Das kann heißen Faschismus an der Macht. Und die andere Frage, können Faschisten antikapitalistisch handeln? Die faschistischen Organisationen sind kleinbürgerliche Organisationen. Sie sind nicht Organisationen der Monopolbourgeoisie. Natürlich können Einzelne oder Teile von ihnen feststellen, dass ihre objektive Interessenlage wichtiger ist als ihr Ressentiment. Sie können also entsprechend ihrer objektiven Lage handeln und das Bündnis zur Arbeiterbewegung suchen. Also grundsätzlich ist das möglich. Sie hören aber dann auf eine gewisse Weise auch auf, Faschisten zu sein, weil sie nicht mehr die Rolle spielen, die sie spielen sollen. Das heißt, sie laufen gewissermaßen zu uns über. Das muss man auch immer im Auge behalten. Man muss natürlich auch immer darauf hinwirken können, dass diese Möglichkeit gibt. Dass also Faschisten ihre eigene Position aufgeben. Entgegenkommen darf man ihnen dabei nicht. Man darf ihnen aber auch nicht die Tür zumachen, wenn sie kommen. Aber auch deshalb können Faschisten antifaschistisch handeln. Deswegen sage ich auch jein. Sie können es dann, wenn sie aufhören, Faschisten zu sein. Ja, das war's.
Sollen wir eine kurze Pause machen oder willst du gleich? Ja,
egal.
Wie schaut's denn aus? Wollt ihr eine kurze Pause machen? Das würde ich fast vorschlagen, wenn ich so in den Raum gucke. Dann machen wir jetzt eine ganz kurze Pause, also so 10 Minuten. Und dann machen wir weiter und dann gehen wir auch gleich in die Diskussion. Ich denke, das ist sinnvoller in diesem Fall.
Ich finde das spannend. Wir hatten vorher auch schon mal spekuliert, wie das denn aussieht, weil die 3 Beiträge waren eben nicht abgesprochen, alle zum gleichen Thema. Und das bringt vermutlich mit sich, dass sich das eine oder andere wiederholt. Und wir hatten so ein bisschen mal überlegt, ob denn überhaupt da noch Differenzen kommen oder nicht. Zumindest war unser Urteil egal, ob da Differenzen kommen oder nicht. Also auch, dass wenn da keine Differenzen sind, dann lohnt sich doch auch genau so etwas, nämlich da mal eine Übereinstimmung einfach mal zu dokumentieren. Aber ihr werdet ja sehen, was rauskommt. Ich habe versucht, mich auch an den 2 Fragen abzuarbeiten. Und ich sag mal vorab, dass ich mich länger an der ersten aufhalte als an der zweiten. Also werdet nicht unruhig, wenn die erste ein bisschen länger dauert. Also, ob das Kapital den Faschismus an der Macht braucht, ist eine Frage, die sich begründet, meines Erachtens nur dann beantworten lässt, wenn wir genauer fragen. Nämlich wenn wir fragen, wann, unter welchen Bedingungen die Bourgeoisie oder auch nur bestimmte Teile der Bourgeoisie den Faschismus an der Macht brauchen. Warum ist das so? Das Kapital hat ein primäres Interesse, nur an seiner im Bereich der Ökonomie sich realisierenden Herrschaft. Ich betone das primäre Interesse. Sein eigenes Interesse richtet sich unmittelbar eben nur auf seine eigene Verwertung und sonst nichts. Dass es sich dennoch nicht in seinem Agieren auf den Bereich des ökonomischen Handelns beschränken kann und in der Folge eben auch an Aspekten der eigenen Herrschaft ein Interesse entwickelt, die nicht mehr im engeren Sinne den Bereich der Ökonomie betreffen, ist eben erst eine abgeleitete sekundäre Seite für die Klassenherrschaft des Kapitals. Das heißt, primär ist und bleibt für das Kapital nur sein Verwertungsinteresse und dabei kann es ihm egal sein und ist es ihm auch egal, ob es seine Verwertung unter den politischen Bedingungen eines Kaiserreichs, einer bürgerlichen Demokratie oder einer faschistischen Diktatur sicherstellt. Nachdem wir uns das bewusst gemacht haben, dann können und dann müssen wir allerdings auch fragen, wie denn die politischen Bedingungen kapitalistischer Herrschaft beschaffen sind und insbesondere auch, wie diese Bedingungen sich entwickeln und verändern, weil die sind kein statisches Ding, was wir einmal tot beschreiben können und meinen, wir könnten uns dann damit orientieren. Wenn wir den deutschen Faschismus und die Entwicklung der Weimarer Republik als Beispiel nehmen, dann lassen sich daran meines Erachtens einige wesentliche Erkenntnisse gewinnen. Die Bourgeoisie hatte sich mithilfe der antirevolutionären Sozialdemokratie aus der Novemberrevolution in die Weimarer Republik geflüchtet. Das heißt, die bürgerlich-demokratische Republik stellte sich für die nach wie vor herrschende Kapitalistenklasse also da als Ausweg aus der Gefahr, die die Novemberrevolution, die revolutionären bewaffneten Arbeiter und die Rätebewegung für den Fortbestand ihrer Klassenherrschaft bedeutete. Das war der Inhalt und die Bedeutung dieser bürgerlich-demokratischen Republik für die Kapitalistenklasse. Das war der Ausweg aus dieser Gefahr. Und die Zugeständnisse, die das mit sich brachte und die nötig waren, um der Sozialdemokratie den Spielraum zu geben, ihre Aufgabe zur Einfriedung der Arbeiterbewegung zu erfüllen. Diese Zugeständnisse waren nie beliebt. Und zwar waren sie auch bei allen Teilen des herrschenden Großkapitals unbeliebt. Aber spätestens beim ersten Abklingen der revolutionären Welle wurde deutlich, dass die Bereitschaft zu solchen Zugeständnissen unterschiedlich verteilt war. Natürlich dann im Hintergrund dafür die unterschiedlichen Auswirkungen, die solche Zugeständnisse auf die Verwertungsbedingungen in einzelnen Kapitalzweigen hatten. Geht also nicht qua, was weiß ich, es gibt da bösere und liebere, sondern es gibt unterschiedliche Interessen, was da eine Rolle spielt. Kleines Beispiel, finde ich, kann das recht gut demonstrieren. Die Frage der täglichen Arbeitszeit wurde von den Unternehmen des Bergbaus ganz anders betrachtet als beispielsweise in der Chemieindustrie. Beim Bergbau beginnt und endet der Arbeitstag erstmal mit der relativ langen Prozedur des Ein- und Ausfahrens in den Gruben. Und diese für die Kapitalverwertung unproduktive Zeit war nun mal fix. Und bei einem 10-Stunden-Tag jetzt eine Stunde für die Ein- und Ausfahrt der Kumpel in Kauf nehmen zu müssen, stellt eine spürbar bessere Situation für die Kohleindustriellen dar, als diese Stunde bei einem 8-Stunden-Tag einkalkulieren zu müssen. Und naheliegend, dass sie dementsprechend diese Industriellen mit einem ganz anderen Nachdruck eine Verlängerung des Arbeitstags forderten, als zum Beispiel in der Chemieindustrie. Also es sind solche erstmal fernliegende Momente, die da eine Rolle spielen können, die aber eine prinzipiell andere Haltung und Bereitschaft zu solchen Zugeständnissen bewirken können. Und es gibt noch viele weitere solche Bedingungen, die alle zusammen eben die unterschiedliche Bereitschaft der jeweiligen Kapitalgruppen zu Zugeständnissen an die Arbeiterklasse, damit aber eben auch für den entsprechenden Spielraum für die Sozialdemokratie erklären können. Der Kapp-Putsch 1920 markiert einen ersten Versuch eines Teils der Bourgeoisie, die sich insbesondere um den alldeutschen Verband scharte und der mit ihnen verbundenen reaktionären Großgrundbesitzer mit den nicht mehr gewollten Zugeständnissen und der verhassten Republik ein Ende zu machen. Hat aber nicht geklappt. Spätestens in den Jahren 28, 29, spätestens in den Jahren, das setzte de facto wirklich schon früher an, setzte erneut das Streben der Großbourgeoisie nach einer Abkehr von den Zugeständnissen und der bürgerlich-demokratischen, vor allem durch die reformistische Sozialdemokratie transportierten Einbindung der Masse der Arbeiterklasse hinter die Herrschaftspraxis der Bourgeoisie ein. Das imperialistische Monopolkapital sah sich wieder ökonomisch auf einen Stand der eigenen Stärke gekommen, dass es diese auch von den Beschränkungen befreien wollte, die infolge der Novemberrevolution und infolge der Niederlage im Ersten Weltkrieg im Schranken auferlegte. Auch hier waren jetzt wieder Differenzen zwischen einzelnen Kapitalgruppen vorhanden, die mit unterschiedlichem Nachdruck auf den Abbau der Errungenschaften der bürgerlich-demokratischen Republik drängten, aber sowohl im sogenannten Lutherbund, also der Bund zur Erneuerung des Reiches, der im Januar 28 gegründet wurde, der auf eine reaktionäre Änderung der Verfassung, natürlich zum Zwecke der besseren, effektiveren Verwaltung, orientierte, als auch im Reichsverband der deutschen Industrie, der eben schon erwähnt, 29, also 1929 im Dezember mit der Denkschrift Aufstieg oder Niedergang deutlich machte, dass er nun eine geänderte Politik wollte und dafür auch eine andere Form der eigenen Herrschaft anstrebte, als auch in den dann folgenden Regierungen, Brüning, Papen, Schleicher, fanden sich, manchmal einander abwechselnd, Vertreter unterschiedlicher Kapitalfraktionen, denen aber alle gemeinsam das Wollen war, die Schranken für eine erneute Machtausdehnung auf dem Weltmarkt und die Zugeständnisse im Innern an die Arbeiterklasse zu überwinden. Sie waren sich auch einig, dass sie hierzu die einsetzende Wirtschaftskrise in ihrem Sinne nutzen müssten. Und der Satz von Merkel auf die 2007, 8, 9 beginnende Wirtschaftskrise, wir werden und wir müssen gestärkt daraus hervorgehen, hat genau den gleichen Inhalt. Weil die imperialistische Bourgeoisie auf die Durchsetzung ihrer Ziele nicht mehr verzichten wollte, oder auch, weil sie meinte, nicht mehr darauf verzichten zu können. Und weil ihr aber auch zu der, weil sie aber auch zu der Einschätzung kam, diese in ihren Augen unverzichtbare Ziele seien nicht mehr mit den Möglichkeiten der parlamentarisch-liberalen Form der Eigenherrschaftsausübung durchzusetzen. Deswegen entschied sie sich, dass sie den Faschismus an der Macht benötigte. Beziehungsweise, um es wenigstens noch ein wenig genauer zu beschreiben, deswegen entschied sie sich erstmal, die Möglichkeiten der Bevölkerungsmehrheit für die Artikulation anderer Interessen als derjenigen der herrschenden Monopolbourgeoisie einzuschränken. Das Regieren ohne eigene Basis im Parlament war ein erster Schritt und konnte sich in der Kanzlerschaft von Brüning noch auf die Duldung durch die Sozialdemokratie stützen, die solche Praxis dann als angeblich kleineres Übel der eigenen Basis verkaufte. Dann wurde der Artikel 48 der Reichsverfassung hervorgeholt und es begann das Regieren mit Verordnungen und Notstandsrecht. Und auf diesem Weg wurde schrittweise die offene faschistische Diktatur vorbereitet und schließlich installiert. Und ich finde es schon ein Ausdruck bedauerlicher Ignoranz, wenn heute von Antifaschisten wieder mit der Logik des kleineren Übels die eigene Strategie schmackhaft gemacht wird, von der wir doch wissen können, dass genau diese Logik des kleineren Übels, der Akzeptanz und Duldung jeglicher sich noch eskalierender Zumutung, die von der SPD als Begleitmusik des Weges hin zum Faschismus in der Weimarer Republik bereits mit verheerender Wirkung praktiziert wurde, den Faschismus eben nicht verhindert hat, sondern ihn stattdessen, wenn auch gegen den womöglich ehrlichen Willen der Akteure, letztendlich mit vorbereitet hat. Also braucht das Kapital den Faschismus an der Macht? Ja, es braucht ihn unter bestimmten Bedingungen, nämlich dann, wenn es Ziele verfolgt und deren Durchsetzung für unverzichtbar ansieht, die sich nicht mehr mit der auf Integration setzen und ein Mindestmaß an Zugeständnissen erforderlich machen, Form der eigenen Herrschaftsausübung erreichen lassen. Historisch war ein solches Ziel, es war nicht das einzige, aber sicherlich eines mit maßgeblicher Bedeutung. Historisch war dieses Ziel die Vorbereitung und Durchführung des neuen Krieges, mit dem die Ergebnisse des gescheiterten ersten Griffs zur Weltmacht revidiert werden sollten. Dieser Krieg war gerade mal ein Jahrzehnt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in der deutschen Bevölkerung mit den Mitteln der Integration, mithin gestützt auch auf die Sozialdemokratie, nicht durchsetzbar. Deswegen Faschismus. Wie sieht es heute aus? Anscheinend ist heute die Durchsetzbarkeit jeglicher Zumutung und jeglicher Sauerei auf dem Weg der Integration, also der freiwilligen Zustimmung einer ausreichend großen Basis in der Bevölkerung, nahezu grenzenlos. Der nächste Krieg, der von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geführt wurde, der Jugoslawienkrieg, benötigte eben keinen Faschismus an der Macht. Das war mit Rot-Grün durchsetzbar. Der Angriff auf die Errungenschaften der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaften, der mit den Hartz-Gesetzen durchgeführt und exekutiert wurde, benötigte auch keinen Faschismus an der Macht, sondern einen SPD-Kanzler. Das Beispiel Stuttgart 21 demonstriert meines Erachtens ganz gut, wie geschickt und erfolgreich die Bourgeoisie inzwischen in der Lage ist, Interessen, die Widerstand und Protest hervorrufen, dennoch durchzusetzen. Denn es war ja eben nicht der brutale Polizeieinsatz mit vielen Verletzten, der die Proteste beendete. Im Gegenteil, der hat den sogar noch intensiviert. Sondern es war schließlich dann dieses lächerliche Spielchen mit der netten Gesprächsrunde und dem Vermittler Heiner Geißler, das ausreichte, den Widerstand so weit einzubinden, dass alles wieder prima war im Ländle. Sieht also wirklich erstmal so aus, als wäre heute die Bourgeoisie gar nicht mehr vor das Problem gestellt, Interessen durchsetzen zu wollen, für die sie einen Faschismus an der Macht benötigten. Doch auch wenn wir die Stärke und die Fähigkeiten der Integrationsstrategien des Monopolkapitals realistisch als sehr hoch einschätzen müssen, wäre es meines Erachtens ein fataler Fehler, deswegen heute Entwarnung vor einer faschistischen Gefahr auszusprechen. Die historischen Entwicklungen können nun mal sehr schnell und sich auch in Sprüngen vollziehen. Das meines Erachtens zentrale Herrschaftsprojekt des deutschen Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg, die EU, welche sich bislang als ungemein erfolgreich und geeignet gezeigt hat, dem deutschen Imperialismus in eine Position zu bringen, die er mit zwei Weltkriegen nicht hat erreichen können. Dieses zentrale Herrschaftsprojekt könnte auch scheitern. Und wie kann und wie würde die Monopolbourgeoisie darauf reagieren? Das ist jetzt wirklich eine Frage und ich kann keine Antwort darauf geben, aber ich kann mir auf alle Fälle nicht vorstellen, dass der deutsche Imperialismus bereit wäre, die erreichten Positionen, die er mit dieser EU hat durchsetzen können, kampflos auszugeben und nicht alles aufzubieten, was ihm zweckmäßig erscheint, diese zu halten. Eingeschlossen Krieg und Faschismus. Und das ist nur ein Feld, auf dem ich mir auch in relativ knappen Zeitperioden dramatische Entwicklungen vorstellen kann. Das Ringen mit und gegen die USA ist einerseits eng mit der Strategie der kapitalistischen europäischen Integration verbunden, kann aber andererseits auch selber eine Dynamik erhalten, bei der meines Erachtens Faschismus als mögliche Option eine Rolle spielen kann. Nicht zuletzt sollte uns die, Peter hat es eben noch ausführlicher dargestellt, sollte uns die zunehmende rasante Rechtsentwicklung, ich brauche nur das neue Bayerische Polizeigesetz dabei zu nennen, vor Augen führen, dass die Monopolbourgeoisie anscheinend nicht so sicher ist, jegliche zukünftige Entwicklung mit den bisherigen Herrschaftsmethoden und im Rahmen der bisherigen Form ihrer Herrschaft meistern zu können. Also ja, auch heute braucht das Kapital den Faschismus an der Macht, wenn auch aktuell noch nicht als realisierte Herrschaftsform, so doch als mögliche Option einer Herrschaftsform für die möglicherweise auch nicht so ferne Zukunft. So, und nun, habe ich schon versprochen, ich werde mich dabei kürzer fassen, nochmal zur zweiten Frage. Können Faschisten gegen Kapitalinteressen handeln und sein? Könnte mir das jetzt ganz einfach machen und sagen, Antwort, nee, können sie nicht. Aber ich will es doch wenigstens begründen und dabei auch ein Missverständnis ausräumen. Wenn wir von einzelnen Faschisten sprechen oder auch von kleinen Grüppchen, dann ist es natürlich so, dass Menschen in dieser Gesellschaft individuell zu allen möglichen kruden Ideen kommen können und auch dementsprechend handeln. Aber da kann es natürlich auch vorkommen, dass Faschisten entgegen Kapitalinteressen handeln können. Wenn wir aber in dieser Frage auf das gesellschaftlich und historisch wirksame Handeln von Faschisten Bezug nehmen, dann bleibe ich bei meiner Antwort, dass sie nicht gegen die Interessen des Kapitals handeln und es auch niemals können. Zur Begründung könnte ich anführen, dass es auch kein historisches Beispiel gibt, wo es so etwas jemals gegeben hätte. Aber ich will mich jetzt auf diese Argumentation gar nicht beschränken. Ich sehe diese Antwort, dass Faschisten nicht gegen Kapitalinteressen handeln können, auch auf Grundlage unseres Geschichts- und Gesellschaftsverständnisses begründet. Wenn wir Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen begreifen, den Kampf um die Durchsetzung von Klasseninteressen, also als das grundlegende Geschehen, auf dem sich geschichtswirksame Erscheinungen erst entwickeln, dann ist kein Platz für die Annahme, Faschisten könnten gegen Kapitalinteressen handeln. Ich meine dabei natürlich nicht bloß individuelle, partikulare Interessen einzelner Kapitalisten oder einzelner Kapitalgruppen, sondern es geht um Klasseninteressen. Denn Das Klasseninteresse welcher Klasse könnten die Faschisten denn sonst zur Durchsetzung bringen? Ein eigenes Klasseninteresse des Faschismus existiert immer nicht. Das ist ein Unding. Wir können aber sehen, wessen Klasseninteresse die Faschisten stets zur Durchsetzung gebracht haben. Zwar ab der Minute, an der sie in die entsprechende Machtposition gehoben wurde. Und zwar das eben auch ausführlicher dargestellt. Zwar stets das Interesse der Monopolbourgeoisie oder der Fraktion der Monopolbourgeoisie, die sich gerade im Machtkampf durchsetzen konnte, genau weil ihre Interessen am weitesten mit dem allgemeinen Klasseninteresse der Monopole übereinstimmen. Ich gehe jetzt, auch wenn es sich vermutlich lohnen würde, aber ich gehe trotzdem nicht extra darauf ein, ob der Faschismus an der Macht etwa die Diktatur des Kleinbürgertums, des Lumpenproletariats oder irgendeiner anderen Schicht, die sich in der Anhängerschaft der Faschisten wiederfand, gewesen sei. Solche Theorien sind schlichtweg, auch wenn sie immer noch und immer wieder auftauchen und beliebt sind, durch die reale Politik, die jeder installierte Faschismus historisch an den Tag gelegt hat, widerlegt und nicht haltbar. Also, ich bleibe mal in meiner schlichten Antwort. Nein, Faschisten können nicht gegen Interessen des Monopolkapitals handeln. Vielleicht noch einen Nachsatz. Wenn wir das so feststellen, dann befinden wir uns auch in einer Pflicht, einer theoretischen Aufgabe, die wir dann meistern müssen, von der ich aber auch überzeugt bin, dass wir sie meistern können. Nämlich, wir müssen in der Lage sein, zu erklären, das reale, praktische Handeln des Faschismus an der Macht und aller seiner relevanten, geschichtswirksamen Aspekte auch auf dieser Grundlage, nämlich auf Grundlage der Durchsetzung von Klasseninteressen und des Klasseninteresses der Monopole erklären zu können. Das heißt, es darf dabei keinen Platz für Notwendigkeiten sich auf, da sind sie mal durchgeknallt und irrationales Handeln und sonst was geben. Nein, wir müssen in der Lage sein, ich behaupte aber auch, wir sind es in der Lage, jegliches relevantes Handeln des Faschismus an der Macht dementsprechend auf dieser Grundlage zu erklären. Danke euch.